Gott, schenke uns dein Wort für unser Herz und ein weites Herz für dein Wort. Amen. Es gibt solche Dilemmasituationen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern. Ich nenne sie das Rouge-Blush-Dilemma. Verwende ich als Erwachsene einen Begriff, den ich mal gelernt habe, für etwas wie zum Beispiel Rouge, für dieses rötliche Puder, das da auf den Wangenknochen verteilt wird, verdreht die Jugendliche die Augen und korrigiert mich mehr oder weniger gnädig. Weist mich darauf hin, dass das so nicht mehr heißt, sondern Blush. Merke ich mir das und wende meine neue Spracherrungenschaft stolz im nächsten Gespräch an, grinst die Jugendliche und klärt mich darüber auf, dass es ganz merkwürdig klingt, wenn ich so rede. Eltern und Teenager sprechen zeitweise unterschiedliche Sprachen, reden aneinander vorbei, haben manchmal auch das Gefühl, dass die andere Person einfach nicht verstehen will. Und das ist in beide Richtungen gemeint. Sprache ist also eine mehrschichtige und komplizierte Sache. Sprache ist ein Werkzeug, das sich jeder Mensch erarbeitet, von klein auf. Dieser Prozess beginnt nicht mit Worten, sondern mit einem Lächeln, einem Verziehen des Gesichts, dem Blickkontakt oder dem Wegdrehen des Köpfchens, wenn alles zu viel wird, mit Protestgebrüll. Sprache verändert sich, weitet sich und verfeinert sich, wird verwendet, um eigene Bedürfnisse auszudrücken oder um Grenzen zu setzen, Zuneigung zu formulieren, manchmal um zu verletzen, um sich zu erklären, die eigene Wut auszudrücken und dafür um Verzeihung zu bitten und um die eigene Identität zu entwickeln, sich bestimmten Gruppen zuzuordnen oder sich von anderen abzugrenzen. Wenn wir etwas Aufregendes, Bewegendes oder Spannendes erlebt haben, wollen wir davon erzählen, uns miteinander austauschen. Das liegt daran, dass wir als Beziehungswesen gedacht sind. Dass in uns nicht nur das Bedürfnis liegt, uns mitzuteilen, sondern auch, dass wir gehört werden. Doch manchmal geht es nicht. Denn es gibt diese Situationen, die uns sprachlos machen. Dinge, die uns so nahe gehen, dass uns plötzlich die Worte genommen sind. Die uns plötzlich von allen anderen abschneiden und ganz auf uns selbst zurückwerfen. So stelle ich mir die Situation der Menschen vor, die dann nach Jesu Auferstehung und Rückkehr zu Gott zusammensaßen. Im Predigttext wird die Szene in nur einem Satz erwähnt. Als der 50. Tag, der Tag des Wochenfestes, gekommen war, saßen sie alle beisammen. Das haben wir gerade gehört. Da sitzen sie nun alle, ernüchtert. Niemand weiß so richtig, was er oder sie jetzt tun soll. Die ganze Zeit war Jesus da, da war immer klar, was als nächstes anstand. Und jetzt ist er weg. Die Köpfe in die Hände gestützt, sitzen alle rum. Sie wissen, es muss irgendwie weitergehen, doch wie dieses irgendwie aussieht, das wissen sie nicht. Das auszuhalten kostet Energie und Kraft. Das ist anstrengender, als den ganzen Tag durch die Gegend zu ziehen und Menschen zu begegnen. Sie sitzen da zusammen und doch ist eigentlich jede und jeder alleine für sich, sprachlos. Es fehlen die Worte für das, was sie bewegt. Da ist ein sich alleine fühlen, obwohl doch alle im gleichen Raum sind. Vielleicht wurde das, was passiert ist, auch schon tausendmal in Gedanken durchgekaut. Das Entsetzen, das Unverständnis darüber, dass Jesus jetzt tatsächlich nicht mehr da ist. Die Zweifel und die Frage nach dem, wie geht es denn nun weiter? Unsicherheit schwingt mit. Und Angst. Einer von ihnen aus ihrer Runde wurde verhaftet. Einer, der für die gute Nachricht Gottes eintrat wie kein anderer. Einer, der frei wegredete und Menschen damit erreichte und berührte, weil er Worte für das Unsagbare fand. Einer, der keine Machtansprüche erhob, weil er wusste und lehrte, dass Gott nicht mit der Macht der Unterdrückung wirkt, sondern durch die wirkliche Begegnung von Herz zu Herz. Wie es wohl jetzt Ihnen ergehen würde, waren Sie die Nächsten, denen ein ähnliches Schicksal widerfahren würde, sie, die genau dafür einstehen sollten, was ihrem Rabbi das Leben gekostet hat. Wie gut waren sie eigentlich darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten? Worin lag eigentlich ihre Kompetenz? Versteht ihr noch immer nicht, hat Jesus selbst immer wieder gefragt. Sich an Jesus zu seinen Lebzeiten zu orientieren, dem verkörperten Hoffnungsbringer, das war eine Sache. Doch jetzt alleine weitermachen? Mit welcher Berechtigung und vor allem mit welcher Befähigung sollte das gehen? Da saßen sie nun, voller Selbstzweifel, voll Unverständnis, mit seinem sehr ungnädigen Blick auf sich selbst und vor allem sprachlos. Völlig zurückgeworfen auf sich selbst, mitten im Miteinander, in sich festgezurrt, mit einem umschlungenen und zusammengekauerten Herzen. Da saßen sie nun, die, die eigentlich gemeinsam unterwegs waren, die die Auferstehung ja schon miterlebt hatten, das Unglaubliche, die, die Jesus leibhaftig noch einmal vor sich gesehen haben, der noch einmal selbst zu ihnen gesagt hatte, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und trotzdem brauchen sie eine Bestätigung dafür, dass Jesus es wirklich ernst gemeint hat. Da sitzen sie nun und dann passiert es. Die Bestätigung kommt, weht herein, braust und faucht regelrecht durch die Tür und durch die Fenster, umweht die Köpfe, durchpustet die verstrickten Gedanken, richtet die auf, die da so in sich verkrümmt sitzen, so dass der Atem wieder durch die verengten Kehlen ziehen kann. Ein Brausen und Wehen, das Verkrümmungen durchbricht. Das Fenster und Türen öffnet, die verschlossen waren, in jedem und jeder selbst. Das wie ein Ruck durch den Körper zieht, den Kopf und die Seele durchlüftet und den Blick wieder heben lässt. Weg von sich selbst, auf die anderen, denen es genauso geht. Plötzlich ist da wieder ein Kontakt möglich. Ein Blickkontakt, ein echtes Ansehen, ein Wahrnehmen derer, die da sind. Ein gleichzeitiges Wahrgenommenwerden, ein Blick, in dem ein erstes, zaghaftes Erkennen liegt. Ein Sich-Erkennen im Anderen und damit ein erster Schritt in eine neue Verbundenheit. Das muss ganz schön berauschend gewesen sein. In diesem Moment wechselt das Unverständnis in ein Verstehen. Ein Verstehen, das auch funktioniert, wenn die, die da sitzen, ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Denn die Worte, die endlich wieder da sind, die docken nicht im Gehirn an. Die Worte, die da aus ihnen heraussprudeln, gehen tiefer. Oft wird darüber spekuliert, ob sich das Pfingstwunder eher im Mund der Sprechenden oder im Ohr der Hörenden ereignet hat. Ich frage mich, ob es dafür ein ganz anderes Organ brauchte. Ein Organ, das sich nicht mit der Grammatik und der inhaltlichen Bedeutung von Begriffen beschäftigt, sondern von all dem, was in Worten sonst noch so mitschwingt. Da waren uns die Menschen, die damals lebten, in ihren Erkenntnissen weit voraus. Sie wussten, das richtige Verstehen findet im Herzen statt. Petrus ergreift das Wort und trifft die Zuhörenden unmittelbar, nicht ins Ohr. Denn dort ist das, was hörbar ist, nicht immer automatisch verständlich. Ich bezweifle auch, ob Gott sich über unser Ohr mit uns in Verbindung setzt. Petrus trifft die Menschen mit seinen Worten, dort, wo sie tief wirken können. Wo uns die Worte treffen, die gesprochen werden. König Salomo bittet Gott schon darum, gib mir ein hörendes Herz. Die Sprache, die in diesem Raum und später auf der Straße gesprochen wird, die, die alle miteinander verbindet, wird darum verstanden, weil die Herzen der Menschen offen sind, füreinander, für Gott, für Gottes Geist, der überall dort wirkt, wo Liebe ist. An diesem Tag geschah ein Wunder, ein Verstehenswunder. Und dazu war es nötig, sich einmal neu durchpusten zu lassen, das Herz durchströmen zu lassen mit und durch Gottes Geistkraft. Pfingsten heißt, wirklich bereit zu sein, sich aufeinander einzulassen. Das passiert auch, wenn ich meinen Teenager anschaue und mich in ihr selbst erkenne. Mein eigenes Ringen, ihre Versuche, sich abzugrenzen und dann doch wieder ganz viel Nähe zu brauchen. Wenn ich mich einlasse und gleichzeitig weiß, dass meine Sicht auf die Dinge anders ist als ihre, ohne ihr ihre Sicht abzusprechen bzw. meine als die Norm zu verstehen. Wenn ich bereit bin, zu versuchen, mit ihren Augen auf die Welt zu schauen oder auf mich selbst, dann wird es plötzlich ganz egal, wie dieses rote Puder heißt, von dem ich noch gar nicht mal weiß, wo es genau hingehört. Dann geht es um eine andere Ebene des Verstehens, über die Sprachen hinweg. Denn dann lasse ich mich locken, hinaus, aus mir heraus, aus meinen Verstrickungen heraus. Ich glaube, das ist damals passiert. Und darum gelang es Petrus, als er das Wort ergriff, die Menschen um sich herum für sich einzunehmen. Die, die bereit waren, ihr Herz zu öffnen. So, dass seine Worte, ganz gleich in welcher Sprache sie gesprochen wurden, mitten hineindringen konnten. Das ist Pfingsten. Pfingsten als Verständigungswunder. Weil es eine Sprache spricht, die jenseits unserer Sprachen für alle verständlich ist, ohne dass sie auf eine festgesetzte Grammatik angewiesen ist. Eine Sprache, die ein Lächeln versteht oder Tränen, in die Hände gestützte Köpfe zu identifizieren weiß und einen Blick ins Leere deuten kann oder einen verträumten Blick durch mich hindurch. Pfingsten lockt, hinaus ins Freie, inspiriert dazu, Neues und Unbekanntes zuzulassen, zuzuhören, ohne zu urteilen, aber nicht ohne zu fragen. Den Mund zum Staunen und das Herz weit zu öffnen, für andere und auch für sich selbst. So, dass wir uns allen eine Chance und vor allem Zeit geben, zu verstehen, wirklich zu verstehen. Amen.